jednou popřál dobré ráno a přivítal vás na dnešní konferenci na téma věda a výzkum jako motor pro inovace společné konferenci vlády České republiky a Konrad Adenauer Stiftung. A bez dlouhých úvodů poprosím o úvodní slovo do dnešní diskuze pana Bernera Bählera, ředitele zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice.
Mr. Simonik, sehr geehrter Herr Premierminister Pavel Bielorussik, sehr geehrter Herr Bundesminister AD Dr. Jürgen Rüttgers, sehr geehrter Herr stellvertretender Vorsitzender der Nationalversammlung in Ungarn Dr. Gulasch, sehr geehrte Abgeordnete und Senatoren, Exzellenzen, meine lieben Damen und Herren. Im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung möchte ich Sie sehr herzlich zu unserem Diskussionsforum zum Thema Wissenschaft und Wirtschaft als Motor der Innovation begrüßen. Wir wollen mit diesem Forum über das Zusammenwirken von Wissenschaft, Wirtschaft und Staat sowohl im europäischen als auch im tschechischen bzw. im deutschen Kontext sprechen. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei Herrn Vizepremierminister Bielorussik und dem Regierungsamt der Tschechischen Republik für die gute Zusammenarbeit und auch die Möglichkeit bedanken, dass wir in diesen wunderschönen Räumlichkeiten des Liechtenstein-Palais im Herzen vom Prag gemeinsam diesen Dialog heute Vormittag haben können. Es freut mich sehr, dass die neue Richtung der tschechischen Politik den Ausbau und die Intensivierung der deutsch-tschechischen Beziehungen verfolgt. Nicht zuletzt durch die gegenseitigen Besuche hochrangiger Politiker beider Länder wird diese enge Beziehung regelmäßig zum Ausdruck gebracht. Heute folgen wir diesem Beispiel und wir freuen uns sehr, dass wir Sie, Herr Dr. Rüttgers, hier in Prag heute begrüßen können. Gestatten Sie mir einige einleitende Anmerkungen zu unserer heutigen Konferenz. Ohne Zweifel ist das Thema sowohl für Deutschland als auch für Tschechien von großer Bedeutung. Beide Länder profitieren von einer bilateralen wirtschaftlichen Verflechtung innerhalb der Europäischen Union. 2012 war Europa mit 122 Milliarden Euro der wichtigste Exportmarkt für die Tschechische Republik. Das entspricht 80% aller Exporte. Etwa ein Drittel davon, etwa 38 Milliarden, exportierte Tschechien nach Deutschland. Das führt zu einem positiven Handelsüberschuss, und das ist sehr interessant anzumerken, mit Deutschland in Höhe von 10 Milliarden Euro. Umgekehrt aber ist Tschechien für Deutschland ebenfalls ein wichtiger Handelspartner. Mit 68 Milliarden Handelsvolumen rangiert Tschechien hinter Russland an 13. Stelle, was bei einem Größenvergleich dieser beiden Länder bemerkenswert ist. Hinzu kommt die Bedeutung Tschechiens für die deutsche Wirtschaft nicht nur wegen der Vielzahl der Zulieferbetriebe, sondern vor allem auch als Investitionsstandort für deutsche Investoren. In der Standortbefragung der deutsch-tschechischen Außenhandelskammer belegte Tschechien von 2006 bis 2012 ohne Unterbrechung den ersten Platz. In 2013 lag Tschechien hinter Polen auf Rang 2. Diese enge wirtschaftliche Verflechtung ist eine gute Basis für eine verstärkte Zusammenarbeit, auch im Wissenschaftssektor. Forschung, Innovation und Kreativität sind ausschlaggebend für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und auch für die Sicherung des Wohlstands. Für Länder, die kaum über Rohstoffe verfügen, gilt dies in besonderem Maße und deshalb genießen Forschung und Entwicklung eine hohe Priorität, so Angela Merkel als Bundeskanzlerin vor der Fraunhofer Gesellschaft in München. Das erfordert Innovationen fördernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen ebenso wie die Steigerung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Folgerichtig fordert die Strategie Europa 2020 ebenso wie zuvor bereits die Lissabon-Strategie für Investitionen in Forschung und Entwicklung 3% des Bruttoinlandsprodukts bereitzustellen. Zweifellos ist die Höhe der Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Förderung innovativer und zukunftsträchtiger Wirtschaftszweige wichtig. Entscheidend aber ist die effiziente und auch der nachhaltige Einsatz der knappen Finanzmittel. Staatliche Lenkung hat in der Vergangenheit vielfältig versagt und auch zu Fehlallokationen geführt. Planwirtschaftliche Modelle bieten keinen zukunftsorientierten Lösungsansatz. Vielmehr setzt eine effiziente Prioritätensetzung für eine innovative Wirtschaft und einen attraktiven Investitionsstandort einen institutionalisierten Dialog zwischen Staat, Wirtschaft und auch Wissenschaft voraus. Die positiven Erfahrungen eines solchen Dialogs, unter anderem auch in Deutschland, in dem die konkreten Formen und auch die Mechanismen für die Umsetzung einer innovativen Forschungs- und Entwicklungspolitik diskutiert und in den Grundlinien entschieden werden, könnten wegweisend sein für die Europäische Union und auch die Mitgliedsländer. Zwei wichtige Punkte sind dabei allerdings zu bedenken. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips und der Kenntnis der situativen Gegebenheiten und Erfordernisse vor Ort sollte dieser Dialog auch auf den nachgeordneten Politikebenen, nämlich den Regionen und den kommunalen Gebietskörperschaften, etabliert sein. Hinzu kommt, dass es sich bei dem Forschungs- und Entwicklungskonzept eines Landes um einen Orientierungsrahmen handeln sollte, der den einzelnen im Wettbewerb des Marktes stehenden Unternehmen genügend Freiraum für eigene Investitionen bietet. Unser heutiges Diskussionsforum soll eine Plattform, soll ein Raum sein für diesen Dialog. Es freut mich deshalb sehr, dass wir im Publikum hochrangige Vertreter aus den staatlichen Institutionen sowie aus den Unternehmen und auch aus der Wissenschaft begrüßen können. Ebenso freue ich mich, dass wir hochrangige Delegationen aus Deutschland, aus Ungarn und aus der Slowakei unter den Teilnehmern haben. In diesem Sinne freue ich mich nun gemeinsam mit Ihnen auf interessante Vorträge und auf eine spannende Diskussion. Schönen Dank.
Děkuji za úvodní slovo, které dalo jasný rámec naší další diskuzi panu Werneru Bählerovi. A jak vidíte tady to v předsednickém stole, nebo za tím panelem, sedí dva významní dnešní řečníci, kteří nás do té diskuze uvedou dále. Tak já poprosím na začátek pana Pavla Bělobrádka, vicepremiéra, který je zodpovědný za vědu a výzkum, o jeho úvodní slovo.
Dobré dopoledne, vážení a milí hosté, vaše excelence, ústavní činitelé, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že tato konference se uskutečnila v takto reprezentativním uspořádání, a to z několika zásadních důvodů. My jsme určitě všichni slyšeli o věcech, které se týkají význam inovací pro Českou republiku a Evropu. A domnívám se, že by bylo asi zbytečné opakovat, jaký význam tato věc má pro nás, jako pro celou společnost, jako pro celou republiku, jako pro celou Evropskou unii. Problém nastává totiž v tom, kde to vázne. A my máme několik velmi dobrých analýz, máme dokonce i návrhy některých řešení, pořád se k tomu nemůžeme jak si dostat k jejich realizaci. Doporučení tady jsou, bylo popsáno mnoho papíru a to, s čím se setkáváme velmi často, je určitá frustrace z toho, že jakoby všichni se shodnou na tom, co je potřeba udělat, ale nějak to pořád nedochází. A to je, myslím, jeden z hlavních problémů. Pan Šimunek řekl, že jsem zodpovědný za vědu. Máme být za něco zodpovědný, musí mít také možnosti, jak to ovlivnit. A to je příběh prvního půl roku mého působení ve vládě. Každopádně je evidentní, že zde proběhla velká emoce, a to u všech hráčů na hřišti, kterému říkáme výzkum, vývoj, inovace nebo věda, výzkum, inovace. A to z toho důvodu, že bylo evidentní, že v posledních letech nebyl nikdo, na koho by se všichni tyto hráči mohli konkrétně obracet. Protože těch problémů je celá řada a ta koordinační role, já to slovo koordinační úplně nemám v oblibě, protože spíš jsem zastáncem řízení než koordinace, tak v tomhle případě tady opravdu chybí. A proto jsem rád, že se česká vláda vrátila k tomu, co tady bývalo s UKM, to znamená, že je člen vlády, který má na starosti tuto oblast. Ona je totiž mezirezortní, mnohdy multidisciplinární a je samozřejmě také poměrně složitá logisticky. V našem případě potom tu logiku vidíme i v tom, že tady v České republice musí vzniknout něco, co i některá doporučení jasně říkají, že se má oddělit ta, řekl bych, odborná, koncepční, strategická část vědy a výzkumu od té, řekl bych, exekutivní nebo správní strany. To znamená, že nám tady chybí určitá centrální autorita, která by dokázala to, co se týká školství, to, co se týká průmyslu, dát do určité symbiózy. A stejně tak je to otázka čerpání evropských fondů, protože tady máme velký prostor a často efektivita využívání těchto prostředků je málo. Dostávali jsme se do situace, kdy v České republice zjišťujeme, že dvě ministerstva podporovala v podstatě určitá centra, která jsou v podstatě velmi podobná. To znamená, dublují se nám tady některé věci, existují dichotomy. A to, co by mělo asi být tím důležitým, o čem bychom se zde měli bavit, jak co nejlépe propojit výsledky vědy výzkumu a potom realizace průmyslu. My totiž bez pochyby v České republice víme, jako všude jinde, že je velmi důležité, aby někdo vydělával peníze. A to budou dělat především podnikatelé, firmy, a to nejenom ty velké, ale malé a střední. A ty musí nejdřív vydělat peníze, ty musí podnikat, zaplatit daně a z nich teprve potom můžeme financovat ostatní oblasti, včetně části vědy, která jaksi nepřináší přímo komerční výsledky. To je také potřeba, o tom jako nikdo z nás asi nepochybuje, ale důležité je, jak propojit jednotlivé prvky do nějakého logického celku. Ve své podstatě to, co vnímám jako nejdůležitější, je stanovit si 3-4 klíčová slova. Tím první je určitě konkurenceschopnost. Tím druhým je bez pochyby vzdělání, protože bez něj nemá smysl. Tím třetím bez pochyby musí být skutečně strategie. A k ní patří i plánování. Já mám takový dojem, že v České republice máme trochu problém v tom, že plánování je prosté slovo, protože co je plán, tak to znamenalo podle některých přístupů, některých našich bývalých politiků, že to je něco jako plánované hospodářství. A on business plán má svou logiku, on je potřebný, to znamená, nemůžeme všechno nechat, že ono se to nějak vyvine samo a že neviditelná ruka trhu nám vlastně ukáže, kudy se máme jaksi přirozeným výběrem posunout. To samozřejmě možné je, ale to hodně neefektivní vlastně. To znamená, umít určitou strategii a plán, kam se chceme posunout. No to čtvrté slovo, které s tím úzce souvisí, je, jaká bude organizace, hierarchie, struktura. A to nám tady trošku také dlouhodobě chybí. V našem případě tedy se budeme snažit o to, aby jednotlivé prvky, které v současnosti v systému máme, aby docházelo k synergiím, aby zde došlo k určité organizační struktuře, aby zde došlo k jakési stavbě, která bude mít skutečně logickou návaznost. To znamená od té centrální autority přes jednotlivá centrální pracoviště, jako jsou ministerstva, fondy a podobně, abychom se dostali vysoké školy, akademie a takové. To znamená, to jsou věci, které jsou velmi intenzivně potřeba. Druhá věc, která bez pochyby nás čeká, je vytvořit určitou jinou atmosféru. Česká republika podle mého soudu má tři zásadní problémy, které se týkají inovací. To první je, že máme poměrně nedostatek spin-offů a startupů a podobných věcí. I z toho důvodu, že v české mentalitě tak trochu zůstává to, že kdo je jednou neúspěšný, je vždycky neúspěšný. Že okamžiku, kdy se vám nějaký projekt nepovede a ta úmrtnost těchto projektech samozřejmě je a je poměrně vysoká, ale má svůj logiku. A i schopnost riskovat, která prostě patří k této oblasti, je u nás poměrně malá. To znamená, jsme někdy pod určitým dojmem jaksi opatrnosti z toho, abychom nebyli neúspěšní, je opatrní z toho, abychom náhodou nešli do projektu, který je příliš riskantní, nám trochu chybí ta dravost a ta zdravé riziko. Druhá věc, která tady podle mě trošku schází, je i motivovanost některých našich studentů při studiu středních a vysokých škol. Protože je to takový možná bonmot, ale rozdíl mezi evropským a východoazijským studentem je v tom, že zatímco evropský studuje to, co ho baví, tak ten asijský studuje to, co mu zajistí dobrou uplatnitelnost. A není to jenom český fenomén, ale u nás to je trošku možná až příliš, že máme spoustu vysokoškoláků, kteří jsou nezaměstnatelní, nejenom v oboru, ale obecně. A to je věc, s kterou se musí něco dělat. A ten třetí problém je, že skutečně nemáme dlouhodobou strategii a koncepci, kam bychom se jako stát měli vyvíjet. To začíná to surovinovou strategií, to, co vlastně tato země je schopná v těch základních podmínkách nabídnout, jakou vlastně máme kapacitu a kde je prostor pro náš rozvoj. Tohle si myslím, že jsou věci, které se musí dát do logického celku a pak mají smysl. Nemusíme se asi přesvědčovat o tom, že je také potřeba dostat do lidí onu starou židovskou moudrost, že je potřeba investovat do stavitelů, nikoli do staveb. Je potřeba skutečně kvalitní, vzdělanou pracovní sílu. A se setkáními s lidmi z biznisu v podstatě vždycky se okolem dostaneme k jednomu zásadnímu problému. A to jsou lidské zdroje. Jsou tady firmy, které říkají, my do 5 let odejdeme. Ne, že tady jsou vysoké daně, jsou tady vysoké odvody. Dokonce jsme schopni přežít i to, co nás velmi odrazuje, a to je nestabilita právního prostředí, včetně daňového prostředí, složitá byrokracie a podobně. Ale to, co jim vadí, že oni vůbec neseženou lidi, které potřebují. Že školský systém jim nedodává takovou sílu pracovní, která je pro ně nezbytná. To znamená, dostává se do paradoxní situace, kdy podmínky jsou tady ještě relativně dobré, i když samozřejmě odstranění byrokracie, stabilita, ať už právního systému, ať už vymahatelnost práva, složité podnikatelské problémy. To všechno by ještě přežili a chybí nám celý pracovní. A to, co je také problém trochu v české vědy, je komercionalizace výsledků. Bez pochyby věda se nemá řídit, o tom jsem přesvědčen. Ale peníze, které jdou, státní peníze, které jdou do této oblasti, by se řídit měly a měly by být prioritizovány. To znamená, ten náš problém někdy bývá, že tak trochu chceme dát všem, ale musíme si uvědomit, že Česká republika je příliš malá, má příliš malé prostředky a také to není správně, aby dala všem úplně stejně. Naopak, my musíme podpořit prioritně 2-3 oblasti, kam dáme těch peněz více, abychom tam byli skutečně špičkoví. Máme určitě kvalitní příklady toho, jak to fungovat má, ale jsou často systému navzdory, nikoho je systémem podpořen. A proto jsou tady firmy, které si koupí střední školu, zpětně ji odkoupí kraje, tu si jak si přetvoří, oboruje tak, aby ji vyhovoval a sama si vychovává potenciální pracovník. To je jistě možná cesta, ale bez pochyby není systému. Takže pro nás je velmi složitá i organizace zřizovatelů základních středních škol, to, jakým způsobem budou pracovat. A pro nás, podle mého soudu, je tedy otázka lidských zdrojů zcela zásadní. A bez pochyby nás čeká tedy velmi intenzivní debata s ministerstvem školství. Určitě jsme velmi blízko nějaké dohodě o strategii. A samozřejmě s tím zůstce souvisí i velmi intenzivní debata s průmyslem. Protože průmysl je tou páteří české ekonomiky. A nemůžeme si říkat, že průmysl je jenom obrovská firma, která taví železo. Ale těch firm je celá řada a je tady, kromě dálnic, jsou tady komunikační dálnice. Málo se u nás hovoří o takových věcech, které jsou velmi perspektivní. Jsou města, která jdou dopředu a mají zasíťovanou optickými kabely a jdou progresivně dopředu a není to všude. Máme tady příklady určitě dobré praxe, ale také máme příklady, kdy investor odchází, protože nemá podmínky. A to je věc, která je velmi důležitá i pro eventuální konkurenceschopnost České republiky. Takže závěr bych řekl, že my musíme propojit 3 základní věci, a to je skutečně vzdělání. Musíme koordinovat a lépe řídit a organizačně a strukturálně vydefinovat to, jakým způsobem financování a řízení financování do vědy a výzkumu bude fungovat. A třetí je strategie, která musí být dobře prodiskutována se zástupci průmyslu. Protože není možné, aby průmysl potřeboval takovéto absolventy. Školy jaksi kapacitně dávali teď. My se musíme překrýt a to bez pochyby možné je, jen to musí být trochu úlo. Já věřím, že se to podaří, nebude to asi hned, je to často na dlouhou, na běh na dlouhou trať. Bez pochyby technické vzdělávání je otázka velmi široká a velmi, velmi složitá. Nicméně věřím, že kde je vůle, tam se dá její cesta. Děkuji za pozornost.
Úvodní slovo místopředsedy české vlády Pavla Bělobrádka a já bych poprosil teď zástupce hosta pana Jirka Wintersa, bývalého ministerského předsedu Severního pohybu Vestfálska a taky bývalého spolkového ministra pro vzdělávání jednoho technologie, aby se s námi podělil o své zkušenosti z Německa, protože Německo je nakonec i v tomhle oboru jako v mnoha dalších to, co nám může být nejblíž kulturně i zkrátka prakticky nejblíž. Pan Jirgen Ritters.
Sehr geehrter Herr Vizepräsident Bello Bradek, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Exzellenzen, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei Ihnen in dieser wunderschönen Stadt Prag sein darf. Als ich heute Morgen mit dem Flugzeug von Düsseldorf gestartet bin, zu einer unchristlichen Zeit, da waren viele Menschen schon, die sich entschieden hatten, ihr Wochenende hier in Prag zu verbringen. Prag ist für viele Deutsche eine Stadt ihrer Träume und umso schöner ist es, dass wir heute die Gelegenheit haben, hier über Zukunftsfragen miteinander zu reden. Und das in einer politisch ja hochspannenden Woche, am Sonntag und in den Tagen zuvor, ist in Europa das Europaparlament gewählt worden. Das Parlament, das von den meisten Wählerinnen und Wählern in einer freien Wahl gewählt worden ist. Ich gebe zu, an der einen oder anderen Stelle hätten es ein paar mehr sein können, die zur Wahl gegangen sind. Und dennoch ist diese demokratische Wahl von ungeheurer politischer Bedeutung. Doch in diesem Parlament und in den gemeinsamen Gremien der Europäischen Union werden wir in den nächsten 5 Jahren Entscheidungen für die Zukunft von mehr als 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Europa fällen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es 3 Themen gibt, denen niemand ausweichen kann. Das erste Thema ist die stärkere Demokratisierung der europäischen Institutionen. Vieles, was heute beklagt wird an zu viel Bürokratie, an Unübersichtlichkeit, an Intransparenz, hat damit zu tun, dass das Europäische Parlament noch nicht so demokratisch ist, wie es sein müsste, wie unsere nationalen Parlamente schon sind. Der zweite Punkt ist, und das ist nach den Ereignissen auf der Krim, in der Ukraine sicherlich unstreitig, dass wir stärker außen- und sicherheitspolitisch zusammenarbeiten müssen und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik entwickeln müssen. Und der dritte, genauso wichtige Punkt ist eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Sie alle haben verfolgt, dass es noch unterschiedliche Auffassungen gibt, wie die wirtschaftspolitische Strategie der Zukunft aussehen soll. Angeblich, so lese ich in den Zeitungen, gibt es da Menschen, Politikerinnen und Politiker, die für mehr Wachstum eintreten? Und auf der Gegenseite stehen angeblich Menschen, die für eine Austeritätspolitik, eine Sparpolitik eintreten. Ich bin persönlich auch aufgrund von vielen Jahrzehnten Erfahrung in diesem Bereich der Auffassung, dass dies nicht die Alternative ist. Wer seine Freiheit zu entscheiden an den internationalen Finanzmärkten abgibt, weil er zu viel Schulden gemacht hat, der wird es auch nicht schaffen, ein auskömmliches Wirtschaftswachstum national wie europäisch zu generieren. Deshalb, glaube ich, sind die Elemente einer Wachstumspolitik in Europa, einer Wachstumspolitik in der Tschechischen Republik, in Deutschland, in der Slowakischen Republik, in der Ungarischen Republik und in all unseren Partnerländern, auf der einen Seite mit dem Stichwort Industrie, von Herrn Kollegen Bielobradek schon richtig angesprochen worden, und zum Zweiten mit dem Thema Innovation. Als ich in der Regierung von Helmut Kohl Minister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie wurde, war dieser Titel viel zu lang, als dass die Zeitungen ihn jedes Mal schreiben konnten. Was haben Sie gemacht? Sie haben das zusammengefasst in den Begriff Zukunftsministerium. Und ich glaube, das ist ein guter Begriff, Herr Kollege, weil da wird das erforscht, entwickelt und danach auch produziert, was für die Zukunft unserer Wirtschaft und für die Zukunft unserer Völker von großer Bedeutung ist. Ich weiß, dass viele, viele Menschen in Europa, übrigens gerade auch in Ländern in Ost- und Mitteleuropa, sich die Frage stellen, was kommt denn noch alles an Veränderungen auf uns zu? Als ob es in den letzten 20, 25 Jahren nicht schon genug Veränderungen gegeben hätte. Für viele Menschen ist es ungeheuer schwer, diese Veränderungen für sich zu verarbeiten. Und ich führe das übrigens aber in ganz Europa, auch manche populistische und links- oder rechtsradikale Stimmabgabe auf genau diesen Punkt zurück. Wenn das richtig ist, meine Damen und Herren, dann ist es wichtig zu erklären, und so ist nun mal die Welt, und keine Regierung, auch kein europäisches Parlament kann das ändern, dass in den nächsten Jahren wieder eine fundamentale, eine historische, eine große Veränderung auf uns zukommt. Und diese Veränderung ist der Übergang von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft. Anfang des 19. Jahrhunderts hat es in unseren Ländern eine industrielle Revolution gegeben. Damals wurden Kohlezechen erschlossen, Stahlwerke gebaut, Hüttenwerke in Betrieb genommen. Die Dampfmaschine wurde in der industriellen Produktion eingesetzt. Die erste Eisenbahn fuhr von Nürnberg nach Fürth am 7. Dezember 1835. So lange ist das gar nicht her. Damals beruhte jede Wertschöpfung auf den Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit. Dieses ändert sich jetzt. Es kommt ein neuer Produktionsfaktor hinzu. Der Produktionsfaktor Wissen. Im Zeitalter der Wissensgesellschaft verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle 5 bis 7 Jahre. Jeden Tag erscheinen weltweit 20.000 wissenschaftliche Aufsätze. Während wir hier miteinander sprechen und diskutieren, arbeiten auf unserem Globus so viele Forscher wie in den vergangenen 2000 Jahren Menschheitsgeschichte zusammengenommen. Wissen ist ein Produktionsfaktor geworden. Ohne Wissen funktioniert in der Zukunft keine Wertschöpfungskette, weder in der Produktion noch bei den Dienstleistungen. Wissen ist übrigens im Unterschied zu den alten Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit, die es auch weiter geben wird und die weiter ihre Bedeutung haben werden. Ein Rohstoff, der sich vermehrt, wenn man ihn mit anderen teilt. Nicht wie bei Boden, wenn man den hat und bebaut oder mit Rohstoffen ausbeutet, dann ist es weg. Wenn Kapital verbraucht ist, ist es weg. Arbeit ist auch keine unermesslich zur Verfügung stehende Größe, aber Wissen wird mehr. Und Wissen ist, auch davon bin ich fest überzeugt, und das will ich für diejenigen sagen, die sich überfordert fühlen von diesen Veränderungen, Wissen ist auch die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und der Willem Radek hat das angesprochen. Deshalb ist gerade auch bei uns in Europa, übrigens auch im Wettbewerb mit anderen Ländern in Asien oder in Lateinamerika oder demnächst auch in Afrika, die Frage der Bildung eine zentrale soziale Frage. Nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine soziale Frage. Sie können bei uns in Deutschland an den Statistiken genau nachlesen, wer eine gute Bildung, eine gute Ausbildung hat, der hat auch eine große Chance, sein Leben lang immer einen Arbeitsplatz zu haben. Wer keine Ausbildung hat, der wird mit hoher Sicherheit arbeitslos. Und es kommt noch etwas hinzu. Krieg und Gewalt, Hunger und Armut kann man heute nicht mehr dadurch bekämpfen, dass man Land erobert. Man kann es übrigens auch nicht bekämpfen, dass man immer mehr Geld versucht, da reinzuschütten, sondern man kann Hunger und Armut, Krieg und Gewalt nur bekämpfen mit mehr Wissen und damit mit mehr Lebenschancen für die einzelnen Menschen. Und ein letztes. Technischer Fortschritt. Innovation beruht auf Wissen. Technischer Fortschritt und Innovation ist nicht planbar. Technischer Fortschritt und Innovation setzt Kreativität voraus. Das entsteht manchmal an Stellen, wo man gar nicht hingeguckt hat. Das kann man nicht vorherschreiben, vorhersagen, beschließen. Und es findet trotzdem täglich statt. In einer Zeit, in der alle 5 Minuten eine neue medizinische Erkenntnis entsteht, in der in alle 3 Minuten ein neuer physikalischer Zusammenhang entdeckt wird und in der jede Minute eine neue chemische Formel entdeckt wird, kann sich kein Land, keine Gesellschaft, schon gar nicht die Europäische Union auf dem Erreichten ausruhen. Es gibt wunderbare Beispiele aus der Technikgeschichte, wie sehr man sich irren kann. Zum Beispiel hat im Jahre 1489 eine Kommission in Spanien getagt, eingesetzt von den spanischen Königen, und sie überprüfte die Berechnung eines 38-jährigen Kapitäns, der etwas Neues entdecken wollte. Und diese Kommission kam zu folgendem Ergebnis, und ich darf zitieren. Nichts kann die Unterstützung durch eure Hoheiten rechtfertigen für ein Projekt, das auf äußerst schwachen Grundlagen ruht und dessen Verwirklichung jedem unmöglich erscheint, der auch nur einigermaßen über solche Probleme Bescheid weiß. Zitat Ende. Der Kapitän hieß Christoph Kolumbus. Er war auch ein Versager, denn er entdeckte nicht den geplanten Weg nach Indien. Aber nebenbei entdeckte er einen neuen Kontinent. Und ich will Ihnen noch ein Beispiel erzählen aus der Neuzeit. ein Beispiel aus dem Jahre 1940. Damals hat der Chef des amerikanischen Unternehmens IBM, das es bekanntermaßen heute noch gibt, der damalige hieß Thomas G. Watson, gesagt, auch wieder Zitat, ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht 5 Computern geben wird. Zitat Ende. Auch hier scheint mir ein Irrtum unterlaufen zu sein, wenn man bedenkt vor allen Dingen, dass heute jedes Handy eine größere Speicherkapazität hat als der Bordrechner von Apollo 11 bei der Mondlandung im Jahre 1969. Wie sieht es nun mit der Innovation aus? Was wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen? Ganz sicher das, was der Kollege Bilobradov angesprochen hat. Zum Beispiel, dass wir hier in Europa mehr neue Firmen brauchen. Startups, wie man sagt. Wenn Sie sich nur ansehen, was mit vielen großen Firmen in den letzten Jahren passiert ist. Firmen, die noch vor 10, 20 Jahren angeblich zu den Master of the Universe gehörten, zu den Herren der Welt, die heute schon nicht mehr da sind oder wenigstens nicht mehr relevant sind. Und auf der anderen Seite Firmen, die vor 10, 20 Jahren noch keiner kannte und die heute mit unglaublichen Summen gekauft und verkauft werden, weil man glaubt, dass da die Zukunft liegt. Lassen Sie mich Ihnen eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich bin 2006 war es, also so lange ist noch gar nicht her, keine 10 Jahre, in Großbritannien gewesen. Der Grund war, ich war gerade zum Ministerpräsident gewählt worden und ich wollte nach London, weil die Briten damals mein Bundesland Nordrhein-Westfalen gegründet hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Antrittsbesuch. Dort habe ich mit Unternehmern diskutiert. Und habe dann ganz zu Beginn gesagt, ich sei der Meinung, und das hätte ich mir vorgenommen für meine Amtszeit, ich wolle die industrielle Basis Nordrhein-Westfalens stärken. Immerhin die 17. größte Volkswirtschaft der Welt. Und dann hat man mich sehr traurig angesehen, fast mitleidig. Und hat gesagt, das wäre doch wohl eine alte Philosophie. Industrie sei doch überholt. Allenfalls noch was für die da in Asien. Geld, so war der wortliche Satz, Geld wird heute mit Geld verdient. Wir haben nach 2008, nach Lehman Brothers und nach der großen Finanzkrise, nach der Weltfinanzkrise eins gelernt. Ohne eine industrielle Basis gibt es auch keine Innovation. Ohne industrielle Basis gibt es keinen wirtschaftlichen Fortschritt, kein Wirtschaftswachstum. Deshalb glaube ich, dass wir in Europa alles miteinander tun müssen, um die industrielle Basis unserer Länder zu stärken. Und vielleicht darf man in dem Zusammenhang daran erinnern, dass Tschechien, auch die Slowakei, auch Ungarn alte Industrieländer sind. Hier, genauso wie übrigens in Sachsen, in Deutschland, waren die industriellen Zentren damals. In Deutschland haben wir zurzeit einen Anteil von 23% an der Wertschöpfung, die noch aus der industriellen Produktion kommt. Ich kann nur dazu raten, dafür zu sorgen, dass das nicht absinkt. Und wenn Sie mal mit der Fragestellung übrigens anschauen, welches Land in Europa zurzeit wirtschaftliche Probleme hat, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie genau an der Stelle den Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern sehen, wo es noch industrielle Produktion gibt und wo es keine industrielle Produktion gibt, weil man geglaubt hat, mit komplizierten Finanzprodukten könne man schneller Wachstum generieren. Das ist vorbei. Deshalb will ich zwei Punkte noch ansprechen. Es gibt eine Debatte, nicht nur in meinem Land, sondern eigentlich weltweit, die eine ganz merkwürdige Überschrift hat. Industrie 4.0. Bei der CeBIT, das ist die große Ausstellung in Hannover, die Weltausstellung für Computer und IT-Lösungen, und bei der Hannover Messe, die große Industrieausstellung, ist darüber intensiv diskutiert worden. Und das, ich habe versucht zu verstehen, das ist ja nicht immer ganz einfach, was die da wollen, die da in der Industrie und die da in der Wissenschaft. Ich glaube, man versteht es am besten so, Industrie 4.0 heißt, wir wollen die vierte Revolution in der industriellen Produktion nach der Erfindung der Dampfmaschine, nach der Einführung der Fließbänder, denken Sie an die Automobilproduktion, nach der Automatisierung der industriellen Produktion durch Computer und Roboter, jetzt einleiten. Und was soll kommen? Jetzt soll das Ende der Massenfertigung eingeläutet werden. Statt Massenprodukten sollen individuelle Produkte entstehen. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Individuell, aber industriell hergestellt. Also nicht der Rückgang zur Manufaktur, zum Handwerklichen, sondern eine industrielle Produktion, die trotzdem jedes Produkt individuell herstellt. Und Sie wollen theoretisch eine Einzelanfertigung, aber um das als Massenproduktion zu ermöglichen, sollen die Maschinen, die Anlagen und die Produkte zukünftig im Produktionsprozess miteinander reden. Was heißt das? Das heißt, die Kommunikationstechnologie und vor allem die Software wird so in diesen Prozess eingebaut, dass die gesamte industrielle Produktion sich selber steuert. Wo das übrigens am Schluss hinführen kann, konnten Sie gestern in den Zeitungen lesen, als die Firma Google das erste Mal einen Prototyp eines selbstfahrenden Autos vorgestellt hat. Das heißt, es ist nicht nur die Produktion des Autos, die von der Software gesteuert wird, die übrigens auch geöffnet wird, dafür, dass jeder Kunde sich sein Auto mehr oder weniger selber baut. Nicht so wie heute, dass man zwischen 10, 15 verschiedenen Typen entscheidet, sondern, falls Sie auf die Idee kommen sollten, Ihre Frau oder Ihrem Mann ein Auto zu schenken und die möchte gerne einen Sitz mit 900 Maiglöckchen drauf haben, dann geht das. Sollten Sie auch noch auf die Idee kommen, dass auf dem anderen Sitz nur 800 Maiglöckchen sind, dann wird das auch gehen. Und da kommt dann nicht einer hin und kommt mit einem neuen Stoff, sondern das wird so miteinander abgestimmt, dass genau für den einen Sitz der Sitz mit 900 und der andere mit 800 wird. Und alles, was Sie dann unter dem Stichwort das selbstfahrende Auto nehmen, auf der Straße selber fahren, verhindern, dass das Auto auf ein anderes Auto auffährt, alles das gehört dazu. Und übrigens, nach dem, was ich höre, ist die Automobilindustrie bereits heute fast in der Lage, das zu machen. Ich habe nur gerade die Zahl gelesen, dass in einem klassischen Auto heute bereits 100 Motoren tätig sind, so kleine Fenster runtergehen und hochkomplex alles. Aber jedenfalls werden die Software und die Netzwerktechnik die Maschinen, die Produktion so miteinander verbinden, dass sie fast ohne Menschen stattfinden. Die Menschen sind nur noch ganz am Anfang bei der Entwicklung dieser Abläufe dabei. Smart Factory. Übrigens, und deshalb wird das gemacht, wird vermutet, dass man bei der Umstellung der Produktion bis zu den schon angesprochenen Punkten Konstruktion und Design eine Produktivitätssteigerung von bis zu 30% erzielen kann. Und jetzt brauche ich nicht zu erläutern, was 30% Produktivitätssteigerung bedeutet für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Und als letztes, dasselbe wird es im Dienstleistungsbereich auch geben. Zum Beispiel im Handelsbereich. Sie wissen, dass es heute bereits große amerikanische Firmen gibt, wo immer mehr Menschen kaufen. Amazon ist eine solche Firma. Aber in Wahrheit ist das alles noch relativ zurückgebliebene Form von E-Commerce. Und eben deshalb, weil es sowas ist wie ein dicker Katalog, den Sie nur sich im Computer anschauen und sagen, was Sie dann kaufen können. Die Kette, die Wertschöpfungskette im Handel wird sich total verändern. Die ersten Beispiele gibt es auch da schon. In Deutschland bei uns gibt es eine Firma, die heißt Zalando. Da werden vor allen Dingen Kleider gekauft. Und die sind dadurch in den Markt gekommen, dass sie den Leuten erklärt haben, wir schicken dir das, was du bestellt hast. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es zurückschicken. Und zwar kostenlos. Ihr habt gerade gehört, das Ergebnis sei, dass viele, wenn sie sich eine Jacke bestellen, direkt Jacken von zwei Größen bestellen, die dann nach Hause bekommen, dann schauen sie, welche passt und die andere schicken sie dann zurück. Übrigens DHL, der Logistiker aus Bonn, der verdient da sehr viel Geld damit, dass er das organisiert. Und wenn Sie sich das jetzt und dieses Beispiel, was ich jetzt erzähle, kommt vom Chef einer dieser großen Firmen etwa wie folgt vorstellen. Sie kommen wie ich jetzt heute nach Prag. Sie haben nur einen Anzug an, weil Sie vielleicht abends schon wieder zurückfliegen. Was ich nicht tue, ich bleibe hier. Aber Sie haben das Pech, dass Sie beim Essen sich die Soße über die Krawatte und den Anzug schütten. Und dann gehen Sie eben hin und kaufen in Prag einen neuen Anzug. Vielleicht nehmen Sie irgendeine Firma, die Sie kennen, die weltweit tätig ist. Und dann fahren Sie damit nach Hause oder vielleicht, weil es so schön ist, kaufen Sie noch einen zweiten dazu. Den ziehen Sie aber gar nicht mehr an, weil Sie sagen, der ist genauso groß. Jetzt kommen Sie nach Hause und stellen fest, der passt nicht. Dann wird das in Zukunft so sein, dass Sie nicht zurück nach Prag kommen müssen und wieder in das Geschäft gehen müssen, um diesen Anzug zurückzugeben, sondern weil diese Firma auch von mir aus in meiner nächstliegenden Stadt Köln oder in Düsseldorf auch existiert, dann geben Sie die da ab. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, was das für die Wertschöpfungskette bedeutet, diese kleine Geschichte, dann gehört demnächst zu dieser Wertschöpfungskette sowohl nicht nur der Einkauf, die Präsentation der Ware, nicht nur digital im Netz, sondern auch real in irgendeinem Geschäft, die Logistik, die damit verbunden ist, die Rechnungslegung. Denken Sie mal, was das bedeutet, wenn Sie das jetzt in einem Geschäft in Düsseldorf zurückgeben, was Sie in Prag gekauft haben, wie die innerhalb des Konzerns das verrechnen müssen. Kann ja nicht sein, dass die plötzlich auf dem Anschluss sitzen, den Sie gar nicht gekauft haben und hier haben Sie das Geld. Das muss ja zusammengeführt werden. Die Kundenbetreuung, da muss einer sein, der sich drum kümmert. Die Zahlungsabwicklung, der Umtausch, bis hin zum ausgegliederten Rechner, der das Ganze in einer Komplexität, einer globalen Welt organisiert, dass Sie das nicht nur bei der kurzen Entfernung einer Stunde Flug zwischen Düsseldorf und Prag machen können, sondern genauso gut in Peking, in New York oder wo auch immer auf der Welt und trotzdem funktioniert das. Sie merken, da entsteht auch da in einem zentralen Dienstleistungsbereich, nämlich im Handel, ein völlig neuer Ablauf. Schluss. Das macht alles eine große Herausforderung. Auch die Fabriken werden nicht mehr so sein, wie wir sie in den letzten 120 Jahren kennengelernt haben. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, hier in Europa, alle miteinander, diese Prozesse zu organisieren. Warum? Weil wir das können. Es gibt Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind erfolgreiche, weil innovative und kreative Unternehmen. Dazu gehört, ganz wichtig nach meiner politischen Überzeugung, eine kooperative Arbeitskultur, miteinander reden, Ideen möglich machen, nicht Befehl und Gehorsam. Dazu gehört eine stringente Industriepolitik, die sich um ein innovationsfreundliches Klima kümmert und übrigens auch für eine funktionierende Infrastruktur sorgt. Dazu gehört eine gemeinsame europäische Wirtschafts- und Forschungspolitik. Und dazu gehört eine Wissenschaftskultur, die zu den Besten der Welt gehört. Und das vielleicht zum Abschluss. Dazu gehört auch die Freude am Neuen und den festen Willen, dass wir die Chancen, die wir gemeinsam haben, auch nutzen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mir zugehört haben.
Za velice inspirativní řeč o základech, ale o budoucnosti evropské, nejenom české, ale evropské prosperity a úloze inovací v tom všem. Já, jestli dovolíte, tak teď nás čeká zhruba nějakých 20 minut diskuze, kterou nepovedeme jenom my tady u stolu, ale můžeme ji vést i spolu s vámi, když se budete ptát, protože tady máme skvělé řečníky, sami jste to slyšeli. Já jsem si poznamenal několik slov, které si myslím, že jsou docela zajímavé pro to, abychom tu diskuzi mohli zahájit. Od pana Bellera slovo efficiency, v češtině účinnost nebo efektivita, nebo jak to nazvat, to myslím, že bude docela klíčová. Od pana Bělobrátka hezké české spojení, kde to vázne. Na to se budu ptát určitě. Líbilo se mi taky slovo Zukunftsministerium, protože to může být pro nás vcelku inspirativní věc, jak to celé zařídit. A nakonec to, co řekl pan Rittgers téměř na konci, mit ein anderen, což znamená, že spolu mají lidi mluvit. Já, jestli to správně chápu, když tak mě opravte,
a mám pocit, že to vázne na tom, že spolu moc dobře nemluvíme. Když se podívám tady do toho sálu, tak tady je docela zajímavý mix reprezentantů vědy, ale i průmyslu. A když se ale podívám do výsledků, statistik, tak se zdá, že ty dva světy pořád jedou trošku každý po jiné koleji a ne se potkat na nějakém nádraží a popovídat si o tom. Když se podíváte na grafy výdajů vědy, na vědu a výzkum v České republice, rád bych vám citoval přesné grafy, nicméně, protože tady mám inovativní tablet, tak mi teďka spadnu. Ty čísla tady nemám úplně přesně, ale z hlavy si je pamatuju snad alespoň řádově. V posledních letech výdaje na vědu a výzkum v České republice neustále rostou. Ze státních peněz se v roce 2012 vydalo přes 25 miliard korun, dohromady do výzkumu a vývoje investováno přes 70 miliard korun. Ten graf jede takhle. Otázka je, kde je to vidět, jestli se to někde vrací, jestli se to někde odzrcadluje v úrovni českého průmyslu a české společnosti jako celku. Tak a ta otázka na pana Bělobrátka první, protože vy jste ji položil, ale neodpověděl na ní. Kde to tedy vázne? Proč, kde vázne ta efektivita rozdělování peněz, které stát investuje, a proč se to tak dobře neodráží v tom, v jaké úrovni tady žijeme? Proč lépe spolu nemluví vědci a průmyslníci?
Doufám, že jsem to alespoň naznačil. Ten první bod je asi v tom, kde je poptávka průmyslu po vzdělaných lidech nebo pracovnících, které potřebují, a co je produkce, ať už středních nebo vysokých škol. To znamená, kde se nám potkává ta poptávka, kde se nám potkává nabídka, často to tady není. Takže my produkujeme často vysokoškoláky nebo středoškoláky, po které průmysl zájem nemá, a v těch ostatních službách je jich nadbytek. Takže to je, myslím, jedna věc. Druhá věc, ono skutečně docházelo k diskuzím a jsou tady zajímavé závěry, ale vlastně to tak trochu v tom, že jsme je nikdy nerealizovali. Což je velmi podstatné a domnívám se, že i z těch setkání, kterých jsem si skutečně zažil možná už stovky, tak ten výsledek je poměrně jednoznačný. V podstatě ta schoda je velmi vysoká. Problém je jenom v tom, že občas ty dva až tři světy, které se potkávají, hovoří trošku jinou řečí. Takže já se domnívám, že i tohle je role jaksi nového úřadu. Není to jaksi žádná nová administrativní záležitost, jak navýšit nějakou byrokracii, ale vidíme, že nejenom v Německu a v dalších státech jsou ministerstva, máme komisařku v Evropské komisi, to znamená, má to nějaké rácio. A možná, že je to tím, že právě nebyl nikdo, kdo by dokázal, dejme tomu, nějakým způsobem moderovat tu diskuzi, a já bych určitě rád, ale já už bych raději méně diskutoval a už se spíše dostával k nějakým konkrétním věcem, protože na tom se také shodneme, že už se diskutovalo poměrně hodně a v podstatě už jsou i závěry. Jenom chybí to ta poslední fáze realizace. Proč to tedy vázne, je skutečně dáno, řekl bych, poněkud nesystémovým programem vzdělávání, a to jak sekundárního, tak terciálního. Druhá věc je skutečně otázka určité komunikační bariéry a podle mě neexistence centrální autority, která by dokázala školství, průmysl, dejme tomu některé další obory, které s tím souvisí, ale myslím, že to jsou ty dva stěžejní. Do školství samozřejmě zahrnují i výzkumné organizace dá dohromady. Jen to máme ještě navíc poněkud nepříjemné, že i náš výzkum je v podstatě roztříštěný a rozdělený mezi vysoké školy, mezi akademie věd, mezi soukromé výzkumné organizace, mezi rezortní výzkumné organizace, které jsou pod jednotlivými ministerství. To znamená, jsou tady grantová agentura, technologická agentura, ještě jsou vnitřní, například interní grantová agentura na ministerstvu zdravotnictví. A jaksi nikde není ta centrální autorita, která by nějaké věci prioritizovala tak, aby to bylo skutečně významně dáno pod kontrolu.
Pane místopředsedo, jestli tomu dobře rozumím a poslouchám pozorně, vy chcete nový úřad.
Ano, pochopil jste to zcela správně, ale to
já jsem věřil, že ne.
Tak je potřeba si říct, co má smysl. Ponechat chaos a nestrukturovanou hierarchii a nebo naopak vytvořit. A ten úřad, prosím, nepředstavujeme si, ale opět o tom hovořím, zahraniční běžné ministerstvo. Já myslím, že tady není politická vůle ani není potřeba vytvářet ministerstvo. A domnívám se, že 40 lidí, které by maximálně mělo mít ten úřad, který teď buduje, je dostatečně kapacitně velká instituce a zároveň je finančně naprosto marginální vzhledem k tomu, jaký výkon může provést. Protože zde je přímo to, co se nabízí, za málo peněz udělat hodně muziky. Protože jenom, řekl bych, struktura, organizace, dát něco do nějakého systému a soustažnosti, může být to, co nám ušetří spoustu energie a práce.
Teď to nemělejte žádnou jízdlivost, ale chcete postavit nový úřad pro vědu a výzkum, který bude platformou, na kterém se lidé, kteří jsou teď v tom sále, a jak jsem říkal, každý jde po jedné koleji, najednou potkají. Je to to?
Tak půjdeme více do hloubky. V současné době je to tak, že jak jste řekl, ze státního rozpočtu jde, a to nejsou ještě peníze rezortní, ty je potřeba připočít, protože některé rezorty jako zemědělství, zdravotnictví a podobně ještě dávají vlastní peníze, to je například ta interní grantová agentura ministerstva zdravotnictví, pletuje se má asi 900 milionů korun, takže plus peníze z evropských fondů, plus soukromé peníze, ale ze státního rozpočtu přes Radu pro výzkum, vývoj a inovace, které předsedám, jde asi 26 miliard korun v současné době. Je to dost peněz.
Miliarda euro jenom pro překlad.
Každopádně je pravdou, že Ten systém potom je nastaven tak, že radu tvoří lidé, kteří jsou z různých oborů. To znamená, máme tam vědce, máme tam průmyslníky, máme tam zástupce různých akademických institucí. Problém nastává v tom, že je to jaksi rada, která je zároveň tím výkonným orgánem. Jak jsem o tom hovořil, ale domnívám se, že je potřeba rozdělit tu koncepční, strategickou. A to je jedno z doporučení. Empiricky jsme k tomu došli, ale vidíme, že to jsou věci, které už tady byly doporučovány. Ty, které budou jaksi odborné a které budou strategické. A na druhé straně tu exekutivní část by měla přijít skutečně jakoby úřad, který bude naplňovat, protože jsme se dostali do situace, kdy jeden člověk seděl v radě pro výzkum vývoj inovace a v podstatě spolurozhodoval o tom, kolik a kam se dá peněz. Zároveň seděl v jedné z agentur, která tyto peníze potom rozděluje v rámci nějakých grantů, a zároveň byl příjemcem nebo pracoval v instituci, která byla příjemcem. To znamená, myslím si, že toto je potřeba dát do trochu jiného režimu. A právě proto by měl vzniknout tady ten minimalistický úřad skutečně do 40 lidí, včetně sekretářek a všeho.
Už to máte namalovaný, já to vidím, to je jasný, ale je to takový malý ministerstvo budoucnosti.
Tak doufám, že ano, ale myslím si, že spíš bych si představil, že to bylo něco jako je úřad pro veřejnou bezpečnost. To znamená poměrně malý úřad, který bude mít specifickou roli, který kontroluje jaderné elektrárny po nemocnici, která má rentgen, a která bude tyhle ty věci zaštiťovat a bude jim dávat skutečně nějakou strukturu a od té koncepční až po tu kontrolní roli.
Já bych si zeptal možná pana Rittgerse, protože, jak jsem říkal na začátku, každý přenos zkušeností z Německa pro nás je docela hodně cenný. Jak to funguje v Německu, že vědci dobře komunikují s průmyslovou sférou? Co pro to? Je tam nějaká instituce, která tomu pomáhá, nějaká platforma, nebo jak je to zorganizováno v Německu?
Wenn Sie in Deutschland diese Debatte führen, dann führen wir die im Zweifel auch so, dass alle erklären, es klappt nicht, dass die Amerikaner viel besser sind. Und das stimmt und das stimmt auch wieder nicht, weil es auch immer in jedem Land eine eigene Kultur, eine eigene Geschichte gibt. Deshalb ist es nicht so einfach, das von einem Land auf das andere zu übertragen. Das geht immer von der Wechsel aus. Ich will jetzt nicht den Eindruck hier erwecken, ich hätte dazu Masterpläne, super Ideen und so, sondern ich will lieber ein bisschen was erzählen von Problemen, oder von Problemen, die ich selber gehabt habe. Und die waren nicht anders, als die gerade der Herr Bratek geschildert hat. Zum Beispiel das Thema des. Man sagt, da haben wir Hochschulen und da investieren wir viel Geld und dann studieren die alle auch in das, was sie nicht studieren sollten und wir kriegen zum Beispiel nicht genügend Ingenieure. Das ist ein Dauerthema bei uns. Das finde ich seit 30 Jahren. Die Zahl wird, also egal was man investiert, die bleibt immer oder die geht immer nach oben, egal wie man fragt, ob man die Hochschulen fragt oder ob man die Firmen fragt. Dann sind es 30.000, die fehlen, dann sind es 50.000, die fehlen. Jetzt letztlich habe ich gehört, wir haben 127.000. Wer das berechnet, ist auch unbekannt, aber es steht so in der Zeitung und man muss es nur lange genug wiederholen und dann glauben es alle. Also ich bin ein Fan der These, dass man die jungen Leute das studieren lassen soll, was sie wollen. Dass man allerdings darauf achten muss, dass selbst wenn sie so etwas Furchtbares studieren wie Philosophie, was offensichtlich einen nicht dazu in die Lage versetzt, ein Auto zu bauen, ist vielleicht doch nach den Erfahrungen etwa, die wir gerade gehabt haben mit der Euro-Krise, ganz gut wäre, wenn es ein paar Leute gibt, die wissen, auf welchen Werten eigentlich unsere Gesellschaft beruht. Hätten die Leute, die diese Krise produziert haben, über ihre europäischen Werte nachgedacht, dann wäre manches nicht passiert. Also insofern glaube ich nicht, dass man einen Innovationsschub bekommt, wenn man Leute in eine bestimmte Ecke drängt. Aber was man zum Beispiel machen kann, und das ist eine der tollsten Sachen, die es in der Europäischen Union gibt, unseren Studierenden zu ermöglichen, da kann man auch ein bisschen drücken, dass die etwa ein Programm wie Erasmus annehmen und mal ein, zwei Semester ins europäische Außenpolitik. Und ich garantiere, wenn die wiederkommen, sehen sie die Welt mit anderen Augen und haben Ideen und werden die dann auch hier einbringen, sowohl in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft. Das heißt, es können gar nicht genug junge Leute irgendwann mal in ihrem Studium im Ausland in Deutschland verbringen. Das ist gut investiertes Geld. Ich will Ihnen ein zweites Beispiel zu dem Thema sagen. Wir hatten ein Hochschulsystem, das dauerte sehr, sehr lange, bis die ihren Abschluss hatten. Also im Durchschnitt, als ich Minister war, brauchte ein Student 28, die wurde 28 Jahre, bevor sie ihren Abschluss hatten. Jetzt komme ich ja aus einer Gegend, wo wir direkt an der Grenze zu den Niederlanden leben, die ja nicht bekannt sind dafür, dass sie dümmer sind, schlecht aufgestellt sind. Aber ich hatte auch nicht gehört, dass die intelligenter wären als unsere jungen Leute. Die schafften dasselbe Studium im Durchschnitt mit 23 Jahren. Und dann haben wir irgendwann mal eine Debatte geführt darüber, dass das doch eigentlich geklaute Zeit ist. Und da wir alle, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch in Tschechien vor einem demografischen Problem stehen, das heißt, demnächst wird die Gesellschaft älter, sie wird kleiner, sie wird runter. Da kann man eigentlich froh sein, wenn die früher fertig sind. Jetzt haben wir das mal gemacht, seitdem kommt wir alle zu sehr in Stress. Und das wäre alles zu theoretisch. Und dann haben wir was eingeführt, das war zuerst auch ein Experiment. Das nennt sich duales Studium. Und das geht so, dass man während des Studiums jedes Jahr mindestens 3 Monate, wenn nicht noch länger, auch ein Praktikum in einem Betrieb macht. Also bei uns gibt es so die Semester zwischendurch, dann immer 2x3 Monate, wo man zwar auch studiert, aber auch viel Freizeit hat. So, und jetzt verlangen wir, dass die da Praktika machen. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich die Firmen sich um diese Studenten kümmern, die sie schon kennen. Auch während des Studiums, weil sie wissen, wenn wir uns nicht bald um die kümmern, wenn wir demnächst unsere Spitzenstellungen in der Entwicklung, in der Forschung, im Betrieb nicht mehr besetzen können, weil dann gehen die eventuell ins Ausland oder gehen woanders, das ist ja heute alles ganz bewährt. Also dieses duale Studium ist ein Renner, das ist bisher nur 8% der Studenten, die das machen, aber eine unglaubliche Nachfrage, es wird jedes Jahr Riesenwachstumsraten, weil es auch übrigens viele gibt, denen das Studium, unser Studium zu theoretisch ist, im Häuser zu sitzen und zu hören, dass der Professor aus seinem Buch von vor 20 Jahren vorliest, statt mit ihnen über Probleme zu diskutieren. Und deshalb lieber diesen Kontakt zu der Wirtschaft schon haben und verstehen, wie so eine Maschine entsteht oder ähnliches. Und dann eine letzte Sache. Ich bin sehr skeptisch, also das, was der Wilhelm Alex sagt, ist notwendig, das gibt es bei uns auch, Organisationen, die über Strategiefragen nachdenken. Ich wollte nur warnen, zu glauben, dass Beamte besser entscheiden können, wie man Forschung organisiert, als Professoren oder Leute in der Firma. Und das Problem hatten wir auch, weil wenn man Geld gibt, dann gibt es auch einen Zwang, dafür zu sorgen, das ist ja auch das Problem, was der gerade berichtet hat, dass das Geld nicht irgendwo versickert und irgendeiner das irgendwo anders investiert und man kann es nicht kontrollieren und dann weiß auch nicht, was rauskommt und es ist alles dann ganz immer furchtbar. Aber da gibt es auch eine Möglichkeit, wo man etwas tun kann. Das war eine kleine Revolution. Wir hatten Anfang der 90er Jahre ein Problem, dass uns sämtliche Chemiefirmen dass die Probleme hatten. Und deshalb war das so, weil es in Deutschland eine politische Meinung gegen Gentechnik gab. Der spätere berühmte Bundesaußenminister Joschka Fischer hatte es mal geschafft, als Umweltminister im Lande Hessen eine Fabrik zur Produktion von Insulin gentechnischer Art stillzulegen, weil das angeblich von Übel war. Das Ergebnis war, dass alle Gentechniker nach Amerika abwanderten. Und das wollte ich ändern. Und dann habe ich was eingeführt, was ich dann halt ursprünglich vorstellen konnte. Ich habe gesagt, ich mache mal einen Wettbewerb Es war um viel Geld, da ging es damals um drei Preise, 50 Millionen Euro. Und bitte Regionen mal zu sagen, an welcher Stelle sie sich besonders gut finden und wo sie glauben, dass sie was bringen können, und mal ein Konzept vorzulegen, wo beteiligt ist, erstens die örtlichen Behörden, zweitens die örtlichen Universitäten, die örtlichen Forschungsinstitute, aber auch Private, die da Forschung machen. Und sie sollten ein Konzept vorlegen, wo sie sagen, wir kriegen das wieder hin. Und dann haben wir das mit ausländischen Kommissionen beurteilen lassen. Wir waren ganz weg und das Ergebnis war, dass nach bereits 2,5 Jahren, also ich habe dafür gesorgt, dass da keine politischen Entscheidungen getroffen wurden. Ich habe meinen Mitarbeiter gesagt, falls da irgendein Politiker bei euch ankommt und sagt, das muss meine Gegend sein, die das gewinnt, dann meldet ihr mir das bitte. Und falls ihr das entscheiden solltet, so wie der Politiker das will, schmeiße ich euch raus, damit das klar ist. Sondern das wird nach objektiven Kriterien gemacht. Das Ergebnis war, dass in den drei Gewinnerregionen nach 2,5 Jahren ein Boom war, weil deren Konzept von unten entstanden war. Und wir hatten dann nach 5 Jahren, lagen wir in Europa wieder auf Platz 1. Also ich will ein bisschen dafür werben, dass es einfach gut ist, die richtigen Leute zusammenzuholen, das ist genau das, was Herr Wiggebrand gesagt hat. Dann aber nicht zu sagen, die Beamten entscheiden, wer kriegt Geld, sondern da Wettbewerbsverfahren zu machen, die es übrigens in Europa ja gibt. Das heißt, die Firmen und die Universitäten können das normal. Für die ist das nicht Neues. Und insofern kann man da natürlich dann sehr, sehr schnell Fortschritte erzielen. Weil sonst ist ja Forschung gesagt, die dauert 10, 15, 20 Jahre, bis die ersten Ergebnisse.
A děkuji za zkušenost z Německa, jestli chce pan Bělobrádek k tomu něco doplnit.
Ten náš systém je trošku jiný, to znamená, tam se rozhoduje o tom, které instituce, které vlastně soutěží ty peníze, tak kolik jim kam půjde. To znamená, tam nebudou rozhodovat úředníci, ale v podstatě pracovníci těch institucí, které k tomu jsou, to znamená, ty strategické věci skutečně budou dělat odborníci, takže tam je to trochu jiný příběh. Samozřejmě tohle je inspirativní, na druhou stranu je pravdou, že ten náš systém je také velmi vázán potom na hodnocení, což určitě u vás je vždycky příběh velmi složitý, protože je vždycky je každý spokojen s tím, jak je nastalo hodnocení a která kritéria se zohlední potom při financování.
Citační index, to jsme hodně mluvili. Tak teď máme prostor, myslím si, tak pro jednu otázku, a protože jinak byste měli hlad, protože tohle už se ohřívá oběd, tak máme tam otázku, prosím. Prosím o představení a otázku.
S mikrofonem.
Prosím o stručnost při
určitě. Myslím, že to bude jménem ostatních. Jan Šinágl, Soda Lesolnis, občanské sdružení. Citát Alberta Einsteina. Dejme si pozor na příchozí techniku, aby jsme jí sloužili. Teda, abychom jí nesloužili. Jak jí budeme sloužit? Budeme produkovat generace idiotů. Čili dotaz. Nezapomíná se trošku při tom technickém vývoji a snaze o pokrok lidstva na humánní směr vzdělání, který potom bude zapomínán podpořit tento varující citát Alberta Einsteina. Děkuji.
Já to možná i pomluvit, myslím, že pan Rinkers to částečně už odpověděl, ale jestli chce na to reagovat. A jak dostávám, jak bych řekl, kdyby byl v televizi pokyn z režie, tak máme prostor na více otázek. Takže pánové, chcete to někdo komentovat a odpovědět tam ještě nějakou na otázku?
Já myslím, že není problém v tom, že se zapomíná na některé obory a otázka je, v jakém poměru jednotlivé obory máme. To znamená, jestliže školy některé chrlí sociálně právní a podobné, pro mě někdy trošku těžko uchopitelné obory, kde uplatnitelnost je maximálně v nějakých úřadech, dejme tomu, tak to jsou školy, které pro mě jsou daleko méně čitelné, než ty, které skutečně produkují to, co si představit umí. Další věc, která je velmi podstatná, Ono nejlepším tím kritériem často je právě uplatnitelnost, protože jsou už firmy, které nám říkají, my nechceme vysokoškoláka, my chceme absolventa těchto dvou fakult, ti ostatní nás nezajímají. Takže i to je možná jedna z věcí, které musíme zohlednit.
Pane Rikers? Co by? Nejste právě. Třetí tady pan. Tak. Pane Kopečáno.
Eugen Juzica zo Slovenska. Krátka otázka. Nebolo by lepšie zmerať nezamestnanosť absolventov podľa jednotlivých škôl, platy absolventov podľa jednotlivých škôl a zverejniť to, než počúvať zamestnávateľov a spoliehať sa na to, čo hovoria, že koho potrebujú. Nie je to tak troška, ako keby sme počúvali moju ženu, aké chce auto a mňa, aký chce mobil, spočítali všetky tieto požiadavky na Slovensku a povedali, že tam chýba 300 tisíc aut, lebo moja žena asi nevie vybrať, ani ja si neviem vybrať, tak by som povedal, že chýba 300 tisíc mobilov. Takže nie je lepšie tvrdé dáta zobrať a zverejniť, potom sa rozhodovať, než sa spoliehať len na to, čo hovoria odberatelia.
Díky, pán Bielobrádek.
To já jsem před chvilkou řekl, že je potřeba hodnotit uplatnitelnost absolventů, což není nic jiného.
Forbes rád takovou tabulku zveřejní, až bude existovat.
Já ještě dodám, že bohužel v České republice je zajímavý fenomén strachu z hodnocení. A srovnání, to znamená, velký odpor vyvolává nejenom maturita státní, vyvolává ji i hodnocení u škol, kde se dostanete do systému, kde bohužel to začíná už u základní školy, rodiče říkají, proč byste nám jaksi hodnotili naše děti, proč byste je testovali. No asi proto, abychom dostali data a věděli, které škole mají lepší a horší výsledky, protože se dá očekávat, že pokud některé specifika, no, když je velké město, máte větší výběr a podobně, ale dostanete prostě nějaká data, jaká je úroveň na těch jednotlivých školách právě proto, aby se mohla zlepšit. A oni to potom berou, že se stydí za to, nebo mají strach z toho, že by náhodou jejich dítě mohlo být na té horší škole. Další věc, která je velmi specifická, že rodiče jsou většinou spokojení, když děti mají dobré známky, což mě vždycky odpovídá tomu, že jsou na dobré škole, protože někdy na lepší škole hod mají horší známky. A toto jsou věci, které spolu jste souvisí. A třetí věc je, to srovnání samozřejmě by vyvolá zlou krev. To je vždycky, když uděláte nějaké objektivní hodnocení, proto se do toho nikomu moc nechce a proto také má problém potom při hodnocení, už se ukáže, že jsou nejlepší, průměrní, i podprůměrní. A tohle samozřejmě vyvolává emoce, ale já myslím, že jinou cestou být nemůže.
Takže na tu tabulku se těšíme, paní Kopecová, potom tady pan kolega v druhé řadě a potom kolega v první řadě.
Já taky krátce děkuji panu premiérovi za jeho vystoupení, on mi tak mluví z duše, to je téma, které mě velmi zajímá, ale chtěla bych říct, že IBM šlo do sebe, jsou to právě oni, kdo produkují čísla typu v roce 84 tisíc počítačů, 92 milion, 2 miliardy lidí spojení na webu. To je pravda. A ráda bych řekla, že to, co jste tady zmínil, samozřejmě vzdělání je úplným základem, bylo by to na dlouhou debatu, nicméně u nás je jeden problém. Nám začínají chybět lidé pro strategická odvětví a nechat studovat děti, co chtějí, je správné, jenom je musíme dobře motivovat a včas, aby si vybrali to, co chtějí. To je vlastně ten jeden úkol. Ale jedná se, moje otázka směřuje jinam. My jsme země, která je průmyslová, bude dál průmyslová a naprosto sdílím to, co říkáte, průmysl se bude měnit, nicméně. Máme u nás několik druhých firm. Jsou to jednak firmy, které patří do těch globálních hodnotových, do těch globálních korporací a tam náš problém je posunout se v hodnotových řetězcích do těch pater s vyšší přidanou hodnotou. To samozřejmě je pro nás velmi těžké, protože jsme dlouho seděli v těch patrech nižších a když odečteme zisky korporací, tak to, co nám tady zůstává jako přidaná hodnota, je poměrně nízké, je to málo. Máme tu ovšem zajímavý fenomén firm, kterým se podařilo být science-based a proniknout na světové trhy a stát se třeba číslem jedna dokonce nebo číslem dvě na světovém trhu ve svém oboru. A pak tu máme firmy, které přežily transformace a všechno, zůstaly v českých rukách a už se vzpamatovávají, protože jak neměli žádnou injekci zahraničního kapitálu, tak jim to trvalo déle. Ale to, co potřebujeme skutečně, jednak upozorňuji na číslo u těch science-based firm. Tady řekl i pan místopředseda vlády, i pan Šimůnek, dvě čísla, která jdou do výzkumu. 26 miliard ze státních peněz a celkově 70 miliard. A v tom je obrovská suma právě podnikových prostředků. To znamená, firmy jsou si vědomy a mění se a získávají výzkum a mění svůj profil.
Já jenom poprosím, abyste to...
A ta moje otázka je, já jsem se chtěla obrátit tím hodnotovým řetězcům. Jaké vidíte naše šance? Protože pro nás je to klíčová věc. My prostě potřebujeme získávat úkoly globálních firm ve vyšších patrech ekonomiky.
Tak děkuji za otázku a taky za lekci o relativitě stručnosti.
Also, nichts gegen IBM. Ne? Ich finde es sehr schön, wenn ein Unternehmenschef sowas gesagt hat und das Unternehmen veröffentlicht, dieses Zitat, selbst wenn es falsch war, weil es zeigt, dass zu Innovationen auch immer Versuch und Achtung gehört. Wenn man nicht den Mut hat, war ja das gesagt, auch mal irgendwo einen Fehler zu machen, dann gibt es keinen wissenschaftlichen Fortschritt. Insofern ist das eine wichtige Sache. Ich glaube, das sollte darauf hinweisen, viele fragen sich ja, warum in Deutschland das mit der Wirtschaft so gut läuft. Da gibt es einen relativ einfachen Grund. Das sind nicht unsere großen Unternehmen, die das alles tragen, die sind auch wichtig, aber es sind vor allen Dingen die vielen mittelständischen Unternehmen, die auf einem ungeheuer hohen, innovativen wissenschaftlichen Niveau heute produzieren, und zwar für die Märkte in aller Welt. Und insofern komme ich dann zu Ihrer dritten Frage, welche Chancen haben Sie in diesem Prozess? Und ich kann Ihnen sagen, den Sprung, den wir gemacht haben, weshalb wir heute dann etwas relaxed jetzt in diesen Debatten sind, der hat stattgefunden aufgrund einer Debatte zwischen, das kann ich Ihnen genau sagen, 1987 und 1998. Diese Debatte haben wir in Deutschland diskutiert über den Standort Deutschland, der Begriff Standort Deutschland. Und die Frage, die dahinter steckte, wie kann unsere industrielle Basis, unsere Wissenschaftsbasis und mit offenen Grenzen in einer globalen Welt sich behaupten? Und das hat in der ersten Phase dazu geführt, dass zwei Dinge passiert sind, dass vor allen Dingen unsere Mittelständler sich ausgerichtet haben auf die europäischen Märkte und auf die Weltmärkte. Ich könnte Ihnen in Nordrhein-Westfalen also sehr schnell 200 Firmen zeigen, die alle irgendwo eine Produktionsstätte in China oder in Vietnam oder in Tschechien oder in Ungarn oder wo auch immer haben. Und für die selbstverständlich ist, dass sie auch im Ausland produzieren. Und die gleichzeitig schon eine Produktion haben, die hochautomatisiert ist. Sprich Roboter und alles diese Sachen. Was übrigens dazu geführt hat bei uns, dass die Personalkosten in den meisten Produktionsstätten unter 10% der Gesamtkosten liegen. Und insofern können Sie auch sehen, dass wir da relativ wenig Probleme jetzt haben, wenn die Löhne irgendwo steigen, weil gelegentlich unsere französischen Freunde uns dann auch fordern sollen, endlich mal die Löhne erhöhen, damit sie es leichter haben. Das wird nicht funktionieren, weil der Anteil ist nicht mehr groß genug in unseren Produktionsketten, weil wir das inzwischen automatisiert haben. So ist die Antwort. Und dann will ich noch ein letztes Beispiel sagen. Eine der größten innovativen Länder, die es überhaupt im Moment gibt, jetzt lasse ich mal so USA weg, das ist immer ein kompliziertes Thema mit USA. Da gibt es viel Tolles, da gibt es aber auch Universitäten, die sind kein Deut besser als unsere europäischen Universitäten. Aber den größten Fortschritt in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, hat interessanterweise Israel gemacht. Vor 20 Jahren war Israel ein Land, da gab es Universitäten, aber keine Hightech-Industrie. Heute ist die größte Ansammlung von Startups im Hightech-Bereich nach Silicon Valley in Tel Aviv. Und das hat angefangen, also immer bei Ihrer Frage, welche Chancen haben wir, hat angefangen damit, dass wir damals dafür gesorgt haben, dass Israel an den Rahmenprogrammen der Europäischen Union sich beteiligen kann. Das heißt, das ist hier in Tschechien völlig klar, die Frage ist nur, wie viele Firmen machen diesen Weg und beteiligen sich da an diesen europäischen Programmen und wie viel fließt dann auch aus diesem Geld nach Tschechien. Ich habe es mal vor weiter sogar schon ein paar Jahre her mit unseren ungarischen Freunden diskutiert und habe gesagt, ihr müsst auf die Stelle gucken, da ist voll Papiergeld. Da gibt es viel, viel Geld abzuholen, gerade in diesem Forschungsbereich in Europa. Nur ihr müsst natürlich mit den Themen kommen, die da, die haben wir auch solche strategischen Überlegungen, das wird da im Kreise der Forschungsminister diskutiert und dann beschlossen, dass die wieder in die Programme reinpassen. Und das ist halt ein Beispiel, ich bitte jetzt mit Israel vergleichen. Aber es ist ein Beispiel, wie man innerhalb von der kurzer Zeit über die Mechanismen einen Aufschwung machen kann, den ich mir damals nicht hervorheben konnte. Die bauen gerade zum Beispiel noch, wo das hingeführt hat, oder so ein anderes Beispiel, die Deutsche Telekom hat ihr zweitgrößtes Forschungslabor an der Universität der Schiffer. Nur mal einfach um zu hören, was da heute schon gibt. Die gehen dahin, weil sie sagen, da sind die richtig guten Jungs, die sind tough, die sind genauso wie in Silicon Valley, die wollen was machen. Übrigens hat dazu geführt, dass zurzeit 20.000 Leute Israelis in Berlin leben. So, also die Welt verändert sich schneller, als man so denkt, wenn man es nur national befragt.
Děkuji za odpověď. A Pavel Bělobrádek chce komentovat, a pak máme otázku tady v druhé řadě. Vydržte ještě, prosím, Pavel Bělobrádek chce komentovat.
Izrael je, myslím si, také velmi specifická země, to prvé je v podstatě pořád v válečném stavu a je v podstatě pod obrovským tlakem, ale je pravda, že mnohé věci a například i startupy, které jsou tam, to jsou pro nás vyskotili zajímavá čísla, zajímavý systém. To, co říkala paní Kopicová, je pravda, protože já myslím, že to, že v některých parametrech inovací zaostáváme za jinými zeměmi, je právě v tom, že ty nejinovativnější firmy, a říkal to i tady pan premiér, prostě si u nás dělají ty výrobky a my dostáváme zadání inovovat. Zadání vyrábějte to, co my jsme jaksi už inovovali, to, co jsme vypisali, tak vy nám jenom vyrobte. A to je také možné, že my tady auta finalizujeme a nikdy nevymýšlíme. Samozřejmě jsou tady výjimky, to je pravda. Ale ten problém může být právě v té struktuře, to znamená, že jsme v tom konci místo, abychom byli ti, kteří mají tady strukturu firm takovou, aby byli oni lídry.
To souvisí se strukturou vlastnictví a druhá řada.
Ve staré době nám ještě minister dopravy. Já bych měl otázku na pana ministra Lidkese. Jedná se o to, jaký vliv a jaký vlastně jaké vlastnosti měla na německé inovační prostředí a na vědu a výzkum účast Německa v kosmických programech, spolupráce s ESO a funkce DLR.
Díky. Pan ministr Lidkud.
Ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Wir zwei, wir kennen uns auch schon lange zur Zeit, weil ich angefangen habe, als ich im Deutschen Bundestag war mit dem Thema Raumfahrt. Und natürlich ist Raumfahrt zuerst mal ein Thema, das in jedem Land deshalb eine große Rolle spielt, weil es ein faszinierendes Thema ist. Der Mensch bewegt sich in den Weiten des Alls. Und wenn man gerade jetzt die internationale Raumstation sieht, die oben ja jetzt schon seit 20 Jahren funktioniert, und das als internationale Raumstation, und viele Teile kommen aus den verschiedensten Ländern, und das sind Astronauten aus vielen, vielen Ländern, die da oben arbeiten, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Die ist deshalb so gut, weil man da etwas lernen kann. Das ist so komplex, was da oben stattfindet. Wer das in den Griff kriegt, kriegt auch die Probleme hier auf Erden in den Griff, technisch gesehen. Das ist das Argument für Raumfahrt. Die Raumfahrtleute haben aber immer ein Problem. Die versprechen einem immer das Blaue im Himmel, weil die da oben arbeiten. Und da ist leider so, dass vieles von dem, was in den letzten Jahren diskutiert worden ist, sich nicht als tragfähig erwiesen hat. Das war die Frage der bemannten Raumfahrt, der Experimente, die da oben gemacht werden. Das ist aber eigentlich auch nicht schlimm, denn wenn man da oben Experimente macht und die gehen nicht gut, dann muss man beim nächsten Mal andere Experimente machen, die gut gehen. Das ist dieser technisch-wissenschaftliche Prozess. Da passieren auch Fehler. Das wäre ein Grund, das nicht zu machen. Wenn Sie aber mal überlegen, wie unsere Welt heute aussieht, also Sie brauchen nur hier durch die Reihen zu gehen, wie viele von Ihnen hier selbstverständlich das Smartphone auf dem Tisch liegen haben oder in der Hand haben und da mal reingucken und schon gar unsere Kinder. Die marschieren ja selbst, wenn sie durch die Stadt laufen, immer mit dem Ding in der Hand rum. Und das ist alles irgendwo auch ein Ergebnis der Tatsache, dass wir in der Lage sind, Satelliten da oben zu haben, die einen rund um die Welt begleiten, die einem sagen, wo man ist, die einem demnächst sagen, wo man was kaufen kann, die einem sagen, wie viel Uhr, was morgen zum Wetter ist und im Grunde. Ich meine, die Menschen haben auch früher ohne die Dinger gelebt und sind alt geworden. Das ist auch die Wahrheit. Aber es ist eben vieles heute, Stichwort Globalisierung, nur möglich, weil wir, das ist für uns wieder eine Belastung, immer dabei sind, wenn irgendwo auf der anderen Seite der Welt irgendwas passiert. Und wenn wir demnächst, und ich fahre viel Auto, weil ich viel Umwelt komme, aber wenn demnächst, wenn ich nicht mehr selber denken muss, und man kann dazwischen noch arbeiten, ist das für so verrückt wie mich eine gute Sache. Ob das jeder toll findet, ist eine andere Frage. Jedenfalls zeigt, da ist auch noch viel Potenzial. So, das ist, glaube ich, sind so die drei Elemente, die man, wenn man über Raum vertretet. Also, vierter Punkt muss man noch machen. Das war eine der ersten Geschichten, die wir in Europa zusammen gemacht haben. Richtig gehen zusammen gemacht. Und ich weiß noch gut, als ich den Bedingungsbescheid unterschrieben habe, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das 1,4 Milliarden Euro, die das war. Jedenfalls konnte ich mir die Summe nicht vorstellen. Aber ich habe es unterschrieben, weil mir ein Beamter gesagt hat, das Geld wäre da.
Tak, děkuji za rozsáhlou odpověď. Teď máme čas opravdu na poslední a stručnou otázku.
Köszönöm szépen a szót, én Spaller Endre vagyok, Magyarországról, a Nemzeti Innovációs Hivatalnak a vezetője, és két témát vetnék föl, amikor nagyon-nagyon örömmel...
Já se odlávám, jenom budu muset počkat na překládací zařízení, protože s maďarštinou jsem nepočítal.
I think it's going to be much easier to speak in English or maybe in German or Czech. Anyway, go ahead.
Szóval nagyon-nagyon örömmel hallgattam Gyarok Lelek urat, aki nagyjából azokat a problémákat mondta el Csehországra vonatkozóan, amelyekkel mi rendelkezünk Magyarországon, és tekintve, hogy Csehország körül másfélszer annyit innovációra, mint Magyarország, az jutott hirtelen az eszembe, hogy anélkül, hogy megoldanák a saját problémáinkat, mi komoly fejlődési potenciál elé nézhetünk mi magunk is. De félretéve a viccet, én két témát vetnék fel. Az egyik szintén Bélogládek úr említette a kockázatvállalási hajlandóságot itt Csehországban. Én feltenném a kérdést, hogy a Horizon 2020 program vajon mennyire kockázatvállaló. Az a kérdésem, hogy vajon maga az egész európai kultúra mennyire kockázatvállaló, és ez hogyan függ össze azzal, hogy gazdagon le vagyunk maradva az Egyesült Államoktól. Hogy egy újabb példát mondjak, nem tudom, tudják-e, hogy a New York-i tőzsdére bevezetett startupoknak a tőzsde előtti életkoruk az körülbelül hány év lehet, ez körülbelül másfél-két év. Hogyha egy Horizon 2020 programot valaki be akar gyűjteni, akkor csak mire az elvírálás megtörténik, az nagyjából valami nagyon hasonló időtartam. Tehát az első kérdésem az a Horizon 2020-re vonatkozik, hogy vajon ez mennyire szolgálja az innovációt, és mennyire, és még inkább csak egy nagy kalap pénz, amit persze lehet költeni jól is, meg rosszul is. Ugye a következő kérdés, hogyha körülnézünk, hogy és honnan lehet még az innovációt finanszírozni Európában, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy a közösségi beszerzések, értve ez alatt az állami, önkormányzati, illetve többségi állami tulajdonban lévő beszerzések, azok a teljes beszerzések olyan hány százalékára veszik ki Európában. Én azt gondoltam, hogy Magyarország, ami ilyen állam, amíg az állam azért elég erős, ott ez nyilván nagyon nagy szám lesz, de máshol ez valószínűleg elenyésző. Nem, ez egész Európában 18%. Tehát magyarul minden ötödik eurót, azt valójában az állam szerez be. Vannak-e az államoknak az a stratégiái, hogy az innovációt ezekben a közbeszerzésekben hogyan vonják be? Köszönöm a szót.
Ano, kdo se uchopí odpovědi na tyto otázky?
Nikdo. Tak já budu si začít s tím rizikem, ale to souvisí nejenom s mentalitou, ale je to i otázka strategie třeba některých finančních ústavů a podobně, které nechtějí financovat nebo předfinancovat se soukromých peněz nebo z bankovních úvěrů něco, co je rizikové. Druhá věc je, že to je právě potom otázka i eventuálně státní podpory a eventuálního risku i firm, které chtějí být potom konkurenceschopné. Druhá věc, kterou je potřeba vidět, tak je, že máme tady silné názory a obzvláště od lidí z velkých průmyslových nadárních podniků, které říkají, proč by stát měl financovat inovace, vždyť to je povinnost těch podniků, chtějí být přežít a chtějí být konkurenceschopný, musí sami inovovat. Já s tím souhlasím, ale jsou tady právě menší a střední firmy, které z logických důvodů nemají takový prostor a takovou kapacitu pro to, aby byly schopni některé věci jaksi dotáhnout do konce sami. Takže tam určitě ta podpora být má a je velmi důležité mít podmínky, které jim to umožní. Já myslím, že my jsme šli správnou cestou, že firmy si mohou dávat některé věci do nákladů, což je určitě pozitivní. Druhá věc je, že některé výzkumné kapacity prostě je potřeba mít přímo v těch podnicích, což se také u nás děje, ale není to úplně jednoduché a ty programy tady existují. Co se týká horizontu 2020, tak já myslím, že to je nástroj, od kterého si hodně slibujeme, je tam poměrně dost peněz, ale právě proto je potřeba mít dobře postavenou strukturu, tak aby ty peníze skutečně byly využity efektivně. Abychom se nedostali do situace, že budeme mít velké oči a budeme podporovat něco, co, řekl bych, nebude strategické a co nebude využito správně, ale bude projedeno. To znamená, to jsou možná poslední peníze, které dostaneme z Evropské unie a na tuto oblast po dlouhou dobu, a nebo možná vůbec, ale je potřeba skutečně především jako peníze investiční a peníze, které budou struktury, které potom budou muset hold převzít národní zdroje, ať už budou soukromé nebo státní. Takže myslím si, že ano, že i to je pro nás velká šance.
Tak poprosím ještě o krátkou reakci pana Vickerse, poprosím o stručnost.
Also ich versuche es mal zu erklären, so vom Grundsatz her, wie es bei uns sich entwickelt hat. Wir unterscheiden zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Bei Grundlagenforschung, von der Definition her, kann man ja noch kein Geld verdienen, da muss man erst mal erfinden, wie das überhaupt funktioniert, was man in der Welt ins Produkt reinstellt. Da gibt es also zuerst mal vom Grundsatz her, dann das staatlich finanziert über die Hochschulen oder über Max-Planck-Institut oder ähnliches. Bei der angewandten Forschung gibt es einen Grundsatz, dass nie 100% bezahlt, also ein Zuschuss wird, sondern immer 80, 70, irgendwas. Und der Rest muss die Firma oder wo sie es hernimmt, selber dazu tun. Der Grund ist relativ einfach, wenn ich selber Geld da drin habe, gehe ich auch mit dem Geld, das ich von einem Zuschuss bekomme, im Zweifel pfleglich um. Und ich sage nicht, ich bezahle alles der Staat, ist egal, was man damit macht. Man hat ein eigenes Risiko. Der zweite Weg ist aber, wenn das zum Beispiel jetzt bei Hochschulen passiert, wo wir ja auch wollen, dass die schon mitmachen in der Forschung für Produkte, dass wir denen erlauben, Drittmittel einzuwerben. Drittmittel heißt, die können zusammenarbeiten mit Firmen. Das ist vor allem für Firmen interessant, weil sie dann auch bei den Kosten zwischen Hochschulen und den Firmen eine Kostenausgleich machen können. Eine letzte abschließende Bemerkung aus der Europäischen Union. Da wird ja immer viel beschimpft über die. Aber da gibt es zum Beispiel eine wunderbare Einrichtung, die heißt Europäische Investitionsbank und sitzt in Luxemburg. Wenn Sie jetzt einen Tipp haben wollen von mir, aber bitte nicht weiter sagen, da liegen im Moment 40 Milliarden Euro und die hätten gerne schicke Projekte auch in Tschechien, wo die die Innovation mit fördern können. Das sind die europäischen Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft in Europa. Und nach dem, was ich da weiß, ist das nicht so, als ob die schon alle ausgegeben wären. Wir sind auch zum Teil viel zu langsam, wenn Programme in Brüssel gemacht werden, bis wir uns dann mal in Bewegung setzen, nach Luxemburg fahren und sagen, was können wir eigentlich mit euch zusammen machen. Ich weiß von dem Präsidenten, mit dem ich geredet habe, der wird sich freuen, wenn ein paar Leute aus Prag, aus Budapest, aus Bratislava demnächst nach Brüssel kommen.
A dobrý tip na závěr. Dovolte, abych poděkoval Jürgenu Rigelsovi i Pavlu Bělobrátkovi za jejich příspěvky a diskuzi. Děkujeme. A vás čeká avizovaný vrchol dnešního dne, což je oběd. Užijte si to.